Herzlich willkommen zurück zu 2W12, die besten Spielleiter der Welt. Der Podcast, wo es rund um Spielleiten geht. Und wer die letzten 28 Folgen verpasst hat, mal wieder mal ein kleiner Disclaimer, wo wir auf der Reise sind, die besten Spielleiter der Welt zu werden und nicht behaupten, sie bereits zu sein. Das ist der kleine Plot-Twist unseres Podcast-Titels. Und hier spricht der Oliver.
Und ich bin der David.
Und wie ihr das von uns so gewohnt seid, ist natürlich das Erste, über was wir hier sprechen möchten, mal ein wenig Retrospektive zu den Rollenspiel als Eskapaden der Woche. Es muss man dazu sagen, ich habe eigentlich keinerlei Legitimation mehr, diesen Podcast überhaupt zu machen, da ich kein Spielleiter mehr bin, da ich de facto überhaupt nicht mehr spielleite, David, sondern nur noch irgendwo mitspiele und meine Runden ständig ausfallen. Von daher habe ich die Qualifikation verloren. Aber bei dir sieht es zum Glück anders aus. Ich weiß, du bereitest gerade Großes vor auf der einen Seite und hast auch mal wieder eine besondere Szenario-Geschichte da in der Vergangenheit auch als Spieler, glaube ich, erlebt. Erzähl doch mal ein bisschen von deinen Rollenspiel-Eskapaden, wo ich schon keine zu berichten habe.
Ja, Olli, mein Herz leidet wirklich sehr mit dir und ich kann es gut nachvollziehen, wie du dich fühlst. Ich finde das sehr, sehr schade und wir haben ja jetzt schon bald, ne, es sind jetzt nur noch 2 Wochen, dass wir uns dann zusammenfinden und ich bin sehr guter Dinge, dass es dann nicht ausfällt, dass du dann mal wieder Spiel halten kannst. Aber genau, es sind mehrere Projekte bei mir am Laufen. Ein sehr, sehr großes, von dem du ja schon gesprochen hast. Davon werde ich dann ein andermal berichten. Aber was ich tatsächlich erzählen will heute, ist, wir haben am Wochenende, also wir, das ist Robin, den ihr auch aus einer früheren Folge kennt, und ein paar andere Spieler, Spielerinnen. Wir haben Brindlewood Bay gespielt. Das ist ein Powered by the Apocalypse Spiel. Und ich hatte ja irgendwann mal gesagt, dass für mich so Powered by the Apocalypse so eine Art Emulationsmotoren sind oder Emulationsmaschinen sind für bestimmte Genres, die das dann in ein narratives Rollenspielkonzept übertragen. Und Brindlewood Bay ist so ein bisschen diese Emulation von Fernsehserien wie Mord ist ihr Hobby oder Bücher wie zum Beispiel Miss Marple von Agatha Christie. Also so dieses, was man in Anführungszeichen cozy Crime nennt. Also es passiert in Nord und es wird dann aufgelöst oder das Ganze wird dann aufgedeckt. Nicht etwa durch die professionelle Polizei, einen sehr, sehr fähigen Detective oder irgendeine Crime Scene Investigator Unit, CSI Unit, sondern in der Regel von irgendwelchen älteren Damen. Und darum geht es bei Brindlewood Bay auch. Also ältere Damen lösen Kriminalfälle in einem kleinen Städtchen, einer kleinen Stadt. Und das Besondere an Brindlewood Bay ist, dass es halt kein klassisches Mystery-Abenteuer, keine klassischen Mystery-Szenarien sind, sondern es gibt keinen Plot. Es gibt ein Problem, einen Mordfall. Es gibt ein bestimmt beschriebenes Setting. Und es gibt eine Liste von Clues, die die Spieler und Spielerinnen finden können, aber es gibt keine Story, wie diese Clues zusammengehören. Und die Idee des Ganzen ist jetzt, dass die Spielerinnen und Spieler gemeinsam das Worldbuilding betreiben, die Clues aufdecken und am Ende dann, und das Ende ist dann definiert, quasi, wenn die Spielerinnen und Spieler sich dafür entscheiden, dass das das Ende ist, dass sie dann zusammenkommen und so eine Theorize, also eine Theoretisieren oder Hypothetisieren, einen Move machen und dann darauf würfeln, wie viele Clues haben sie, wie komplex war dieser Fall, das wird dann miteinander verrechnet und was daraus sich dann ergibt, ist dann der Wert, auf den du würfelst. Und wenn es halt gelingt, dann hast du die richtigen Clues zusammengesetzt, dann hast du die richtige Theorie entwickelt und wenn der Move misslingt, dann muss der Spielleiter halt dann irgendetwas entsprechend machen. Und das ist ein, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Konzept, sehr kreativ, finde ich. Und natürlich wahnsinnig ein zum Kreativsein, zum gemeinsamen Worldbuilding, zum gemeinsamen Entwickeln von einer tatsächlichen Story. Und das hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht und würde ich auf jeden Fall wieder spielen.
Das klingt für mich extrem neumodisch und nach einem dieser 1000 Spiele, die irgendwie luxusverwöhnte Rollenspieler, die einfach zu viel spielen, weil das ist so abgefahren und so abstrakt. Ja, also aus der Welt, wo ich herkomme im Rollenspiel, ist das Welten entfernt, aber Ich bin ja open-minded sozusagen und das erinnert mich an ein Erlebnis, was ich jetzt jüngst mit dir beim Rollenspiel Stammtisch in Hamburg hatte. Da haben wir ja so ein, ich sag mal, Spiel gespielt auf einem Cluedo-Spielbrett, wo es dann letztendlich darum ging, dass es so ein paar Spielrunden gab. Wir haben alle irgendwie Charaktere gespielt, die dann auch einen Mord irgendwie begangen hatten, beziehungsweise nicht begangen hatten. Und am Ende musste einer, hat gewonnen, entweder der Schuldigste oder der Unschuldigste, so ungefähr. Und das war ja auch, ich sag mal, weitläufig gesehen ein Rollenspiel, aber auch mit so einer ganz abstrakten Idee. Aber hat auch irgendwie Spaß gemacht. Also, und jetzt die Frage an dich: Ist denn Brindlewood Bay so ein Spiel, so ein Party-Rollenspiel, was man halt einmal spielt und es lustig findet und dann geht man? Oder ist das so eins dieser Spiele, wo du sagst, cooles Konzept, könnte ich mir auch öfter vorstellen? Gibt es da Leute, die dazu Kampagnen spielen? Oder wie kann man sowas einordnen, sage ich jetzt mal, für so einen alten Sack wie mich, der sowas gar nicht kennt?
Also ich würde tatsächlich sagen, dass gerade Brindlewood Bay eher so als Mini-Kampagnenspiel gedacht ist, weil viele der Mechaniken und viele der Story-Elemente, die es gibt, also es gibt da noch so ein Story-Element der sogenannten Void, dass es dort also eine Verschwörung gibt von irgendwelchen so Cosmic Horror Story-Elementen von irgendwelchen Kultisten. Aber das kannst du in so einem einzigen Kriminalfall gar nicht unterbringen, sondern dafür braucht man tatsächlich dann so eine kleine Kampagne. Und das ist schon so die Idee, dass man halt so eine kleine Kampagne spielt. So, ich weiß nicht, vielleicht so 3 bis 6 Abende kann ich mir da vorstellen, dass das durchaus das auch trägt. Ich weiß nicht, wie viel Spaß es macht, das darüber länger zu spielen, weil die Geschichten, die du halt erlebst, sind halt schon immer wieder die gleichen. Es ist wahnsinnig kreativ, einfach dadurch, dass es halt keine vorgefertigte Story gibt, dass es kein festes Mysterium gibt, was du aufdecken musst. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich halt so insgesamt so diese Story relativ schnell dann doch halt, ja, vielleicht dann so, naja, es ist halt immer wieder dasselbe.
Aber kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Episode. Und zwar haben wir mal wieder ein Interview mit einem Spieler, und zwar einem speziellen Spielertypen oder zumindest jemand, der sich sehr stark als dieser Spielertyp identifiziert. Und bevor ich diesen mysteriösen Überraschungsgast vorstelle, will ich erstmal die Katze aus dem Sack lassen, um welchen Spielertyp es sich eigentlich überhaupt handelt. Und zwar den Geschichtenerzähler, im englischen Original, glaube ich, der Storyteller. Und wenn ich sage im englischen Original, ihr habt es vielleicht schon gehört, wir kategorisieren die Spielertypen nach Robin D. Laws, gutes Spielleiten. Ganz einfach, man braucht, um sowas zu diskutieren, einfach eine gemeinsame Definition. Und dafür ziehen wir eben besagtes Buch zu Rate. Und ich lese das wie immer mal kurz vor, damit wir hier auch in dieser Runde im Bilde sind und stelle dann mal unseren Geschichtenerzähler der Stunde vor. Der Geschichtenerzähler neigt wie der Schauspieler mehr zur Hintergrundseite des Ganzen und weniger zu Zahlen und Erfahrungspunkten. Allerdings ist er eher daran interessiert, Teil einer interessanten Geschichte zu sein, die sich wie ein Buch oder Film anfühlt, als sich aus tiefstem Herzen mit seinem Charakter zu identifizieren. Er ist schnell dabei, sein Charakterspiel zu vernachlässigen, wenn er die Geschichte weiter bringt, und nicht selten langweilt er sich, wenn die Handlung von ausgiebigen Planungsrunden aufgehalten wird. Du kannst ihn erfreuen, indem du Plotfäden einführst und entwickelst und die Action nicht abreißen lässt, wie es jeder begabte Autor oder Regisseur tun würde. Und dann haben wir noch das Kapitel, was den emotionalen Kick ausmacht. Geschichtenerzähler wollen, dass sich die Handlung im Allgemeinen schnell entwickelt und wie eine Erzählung fließt. Wenn du den Charakter eines Geschichtenerzählers in einen fortlaufenden Subplot verwickelt kannst, der sich mit jedem Spielabend etwas weiterentwickelt, machst du es goldrichtig. Wie gut, lieber Kalle, bam, trifft diese
Juhu!
Definition auf dich zu?
Hi, erstmal, hi. Schön wieder dabei zu sein. Ich würde sagen, die trifft sehr auf mich zu, auch wenn ich sagen würde, dass ich an der einen oder anderen Stelle mich hoffentlich als Spieler auch schon ein bisschen darüber hinaus entwickelt habe. Aber genau, im Prinzip trifft es schon das auf den Punkt.
Kleiner Disclaimer, und das ist auch das mit Sicherheit, was du meintest. Wenn du sagst, weiterentwickeln, Robin Delors selbst sagt, es gibt eigentlich nie einen Spielertyp in Reinform. Und ganz, ganz wichtig, es geht auch nie darum zu sagen, ein Spielertyp ist besser als der andere, sondern es geht viel eher darum, Verständnis zu entwickeln für die Mitspieler am Tisch, um dadurch im Prinzip für jeden, der in der Runde mitmacht, ein personalisiertes, optimiertes Erlebnis zu schaffen, sodass in der Gesamtheit alle verschiedenen Spieler und Spielerinnen am Tisch Lust drauf haben, zur Runde zu kommen. Ich möchte ganz kurz da mit der allerwichtigsten ersten Frage einhaken. Wer ist denn deiner Meinung nach am Tisch verantwortlich dafür, dass es diese Story gibt und dass die sich entwickelt?
Das ist entweder der Spielleiter oder der Autor und der Spielleiter.
Das heißt, und das finde ich ist schon mal eine ganz wichtige Definition, weil David, wir hatten ja eben schon über dieses fast Gleichberechtigte, alle Spieler am Tisch entwickeln gemeinsam die Geschichte gesprochen. Deshalb ist da jetzt sozusagen die Definition schon, dass wir hier eine klassische Rollenteilung haben, also Autor Kalle, meinst du praktisch den, der das Abenteuer vielleicht geschrieben hat, das dann der Spielleiter, die Spielleiterin an den Tisch bringt? Oder eben der selbst kreativ waltende Spielleiter, Spielleiterin, die ihre eigene Story mitbringt? Aber für dich ist schon ganz klar sozusagen die Erwartungshaltung, die Hauptlast sozusagen der Storyentwicklung, das ist, was dir die Spielleitung bietet, egal aus welcher Quelle das kommt, richtig?
Genau, also ich als Spieler argumentierend würde das auf jeden Fall so sehen. Ich würde sagen, so die Story und die Welt, das ist Aufgabe des Spielleiters. Ich bin auch dafür, dass Spieler natürlich möglichst viel mitarbeiten und ihren Teil der Geschichte ausfüllen und auch meinetwegen Szenen ergänzen und Beschreibungen sowas machen, die über ihren Charakter hinausgehen. Aber ich finde, das Ergründen der Geschichte und das Erkunden der Welt, das ist eine Sache, die muss den Spielleitern ermöglicht werden, dadurch, dass es halt wirklich Geheimnisse gibt, die wahr sind, in Anführungsstrichen, die man herausfinden kann. Und für mich wäre es tatsächlich ein Immersion-Killer, wenn die Hälfte der interessanten Sachen, die in der Welt passieren, ich mir selber ausdenke als Spieler. So, das wäre sozusagen für mich schon so ein bisschen was wie so ein Vertragsbruch.
Das ist super interessant. Das heißt, ich meine, du hast ja am Anfang jetzt zugehört, als ich erzählt habe von Brindlebone Bay. Das heißt, also das wäre für dich, kannst du dir jetzt erstmal jetzt vom Zuhören einfach, könntest du dir das wahrscheinlich jetzt nicht so gut vorstellen, dass dir das Spaß machen würde?
Ich fände das total cool. Ich würde das super gerne mal spielen. Ich weiß nur nicht, ob das sozusagen mein Rollenspiel-Itch scratchen würde. Das ist halt so das Ding. Ich glaube, das so als Methadon wäre das wahrscheinlich ganz okay oder auch als meine Erfahrung. Aber es ist halt nicht das originale Ding, weswegen ich quasi jetzt irgendwie ein Jahr lang mich mit Freunden für eine Kampagne treffen will.
Es muss noch irgendetwas geben, was in der Welt zu entdecken ist, was in der Welt ohne dein Zutun existiert, was ohne deinen kreativen Input existiert. Und dieses Entdecken wollen, dieses Herausfinden wollen von etwas, das real ist, in Anführungszeichen, also unabhängig von deiner Kreativität existiert, das ist schon so der zentrale Punkt, wenn ich sie richtig verstanden habe.
Genau, das ist halt einfach so, dass es eine Truth gibt. So. Da ist halt sozusagen eine zugrunde liegende Wahrheit, zugrunde liegende Dinge, die in der Welt passieren, die unabhängig von den Charakteren passieren und dann sozusagen von den Charakteren beeinflusst werden können, ist für mich da auf jeden Fall essentiell.
Ich fasse das mal kurz zusammen, damit wir da die Definition haben, denn das, was du beschreibst, ist ja eigentlich so die klassische Rollenspielverteilung. Das heißt also, der Spielleiter ist hauptverantwortlich für den Plot und ist auch eigentlich so jemand, der Robin Delors sieht ja den Vergleich zu Film und Buch. Also der praktisch als Autor, Autorin eigentlich der Geschichte dich auch überraschen, begeistern, mitziehen soll. Und du als Storyteller hast aber dann Spaß, praktisch deine Figur auf den Wellen dieser Geschichte, nenne ich es jetzt mal, surfen zu lassen. Aber dir geht es nicht darum, den Grundsatz der Geschichte aktiv mitgestalten zu können. Aber im Detail, wenn es darum geht, halt in Teilen der Geschichte zu glänzen, durch deine Handlung die Geschichte zu beeinflussen und neue Pfade aufzumachen, das verstehe ich dann schon so, dass dir das auch Spaß macht. Also es geht dir nicht um ein Railroading und Zurücklehnen und mal zuhören, was das für eine Geschichte ist, sondern du willst einen aktiven Teil daran spielen, aber eher in einem reaktiven und entscheidungsfindenden Sinne und nicht in so einem kreativen, freigestaltenden Sinne der Geschichte. Und wahrscheinlich ist es dir dann auch super wichtig, dass das innerhalb der Parameter passiert, die praktisch die Handlungsfähigkeit deines Charakters definieren. Also was meine ich damit, dass du wahrscheinlich, wenn du es Conan den Barbar spielen würdest in einem Abenteuer und dadurch deine reine Körperkraft in der Lage wärst, einen Eingang zu einem Tunnel zu öffnen, den sonst keiner öffnen könnte, wäre das so ein Teil der Geschichte, den du gerne bestimmen würdest. Aber dass da überhaupt ein Tunnel ist und was in dem Tunnel auf dich wartet, das ist etwas, was die Spielleitung für dich gerne aufbereiten kann. Ist das richtig zusammengefasst?
Genau, wobei ich noch ergänzen würde, es geht aber jetzt nicht nur so um sozusagen so, was ist sozusagen hier, was ist das Loch, wo mein Charakter sozusagen mit seinen Fähigkeiten reinpasst, sondern ich will schon sagen, es geht mir auch darum, wenn der Spielleiter so die Geschichte ausrollt, dass du dann sozusagen die Geschichte schon veränderst und manipulierst, nämlich so, dass sie super speziell wird, weil dein Charakter darin vorkommt. Ja, und das ist auch meine Hoffnung natürlich ist, dass alle am Tisch das so machen, dass es halt eine ganz besondere, super spezielle Geschichte wird, wo die Charaktere halt einfach auch aufgrund dessen, dass sie sind, wie sie sind, halt die Geschichte zu was Speziellem machen, was dann auch wieder über das, was der Spielleiter geplant hat, hinausgeht. Ja, dass es nicht nur so ein ist, so, ah, guck mal, da wird Körperkraft verlangt, das ist jetzt mein Ding. Ah, guck mal, hier würfel ich, weil ich irgendwie schlau bin. Das wäre dann zu einfach, aber das, ich sehe dann meinen Job als das Morphen und das Verändern der Geschichte, wenn es darum geht, einen Charakter da reinzubringen, eine dramatische Gestalt da reinzubringen, die halt die Story ja einfach auch um sich herum fließen lässt oder auch die Strömungen verändert oder so, aber halt in diesem ziemlich abgeschnittenen Verantwortungsbereich, was passiert mit diesem Charakter, wie handelt dieser Charakter?
Wenn du dir jetzt mal so eine, ich sag mal, optimale Spielsitzung vorstellst, keine Ahnung, du hast jetzt Mittwochabend dir Zeit genommen, um mit dem David zu spielen. Was sind denn da so deine Grundelemente, die der David mit an den Tisch bringen müsste, um das jetzt zu bedienen? Kannst du das mal so ein bisschen skizzieren aus der Erwartungshaltung des Storytellers heraus?
Das Wichtigste ist, dass ich das Gefühl haben möchte, dass die Welt um mich herum passiert, auch wenn ich jetzt quasi nichts machen würde. Ja, das ist jetzt nicht die Idealvorstellung, dass ich da sitze und die Klappe halte und alle anderen auch und David sich dann den Mund fusselig redet. Aber dieses Gefühl zu haben, dass das eine lebende, atmende, agierende Welt ist, das ist besonders mit Fokus auf die Antagonisten halt so. Die müssen halt Druck machen, die müssen plausibel handeln, die müssen am besten, muss die Welt quasi und die Handlung so plausibel sein, dass du wirklich deinen Grips anstrengen kannst, um dich da durchzuwühlen und nicht das Gefühl hast, dass das alles dann hinterher irgendwie geretconnt wurde, dass es halt sowas so, plausibel, sondern dass das schon alles irgendwie Hand und Fuß hat. Und ich glaube, das Stichwort ist einfach Immersion. Es muss alles so immersiv wie möglich sein. Und das ist teilweise halt, wie spielen die anderen Spieler ihre Charaktere. Aber es ist halt auch so, kann ich in dieser Welt handeln, wie ich möchte und treffe auf Widerstände und auf schlaue Gegner und sowas. Und haben die auch einen Plan und Motivation. Und das ist so eine Sache, wo ich immer so ein bisschen zumindest Bedenken hätte, dass das alles on the fly passieren kann. Und wenn das so ist, ist gut, dann will ich es nicht wissen. Und dann lasse ich mich gerne quasi da an der Nase rumführen. Aber ich will zumindest immer das Gefühl haben, dass da ein super schlauer und super cooler Masterplan hinter ist, wie das alles gewoben wurde.
Das heißt aber auch für dich, es gibt ja unterschiedliche Arten von Geschichten. Ich sag mal so, wenn ich jetzt mir klassische Motive angucke, nehmen wir mal sowas wie Love Story. Letztendlich ist das ja ein ganz lineares Ding. Es gibt zwei Leute, die sind super verliebt. Einer davon stirbt am Ende. Da passiert jetzt keine großen Wendungen und es ist kein riesiger Masterplot und trotzdem kann es ja eine intensive Story geben. Und dann hast du natürlich Geschichten, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal so einen Film wie Inception, wo dann verschiedenste Ebenen miteinander irgendwie verwoben werden und man dann sozusagen am Ende so einen verblüffenden Effekt hat und denkt, oh, wie krass war das denn erzählt und oh, wie krass war denn die Geschichte und oh, wie krass war denn überhaupt das Leitmotiv der Geschichte. Das sind ja ganz unterschiedliche Arten von Stories, die aber auch alle für sich passieren. Ist es für dich so, dass du eine bestimmte Art von Story, weil was, das, was du jetzt beschreibst, ist ja eigentlich immer eine Art, ich sag mal, Thriller mit mehreren Ebenen, wo es irgendwie sowas total Verwobenes gibt? Oder ist es eben für dich auch mal okay, eine lineare Story, die aber in sich vielleicht gute Gefühle rüberbringt oder ein schönes Motiv zu eigen hat? Ist dir das auch als Story, geht dir das als Story durch oder bist du fixiert auf so diesen speziellen, ich sag mal, Zwiebel? Modus bei Geschichten.
Nee, ich finde das voll okay. Ich bin sogar Fan von einfachen Stories, irgendwie so à la Dread oder Fury Road oder sowas. Ich finde das voll okay, ja. Einfach so eine, so, ah, oh, lass uns mal von Punkt A nach Punkt B und dann sind da irgendwelche Hindernisse wie bei Fury Road. Finde ich super cool. Wenn das gut erzählt ist, dann macht das richtig Spaß und hat auch eine tolle Stimmung. Aber ich will halt nicht als Spieler mitentscheiden müssen. Keine Ahnung, ob Immortan Joe jetzt Immortan Joe heißt oder Hans von der Tankstelle. Das soll halt einfach jemand für mich machen und der soll diese Welt präsentieren. Und dann darf die Story da auch gerne einfach sein. Und was diese Sache angeht, so mit deinem Drama-Beispiel zum Beispiel, da würde ich sagen, ich finde Drama cool, ich finde auch Comedy cool. Das sind alles so Aspekte, die kannst du reinmachen. Aber ich finde, für mich, und das ist super individuell, das weiß ich, ersetzt das jetzt keine Geschichte, sondern das kann Teil von der Geschichte sein. Aber wenn das jetzt nur Drama ist, dann ist mir das zu wenig. Und ich weiß nicht, das ist komplett, also komplett subjektiv, ja. Es gibt Leute, die gucken sich gerne irgendwelche, keine Ahnung, 1,5 Stunden Filme an, wo es nur um eine Familie geht, mit einem Kind mit Lernschwierigkeiten oder sowas. Das würde mir nicht passieren. Das ist einfach nur eine Geschmacksfrage, aber das transportiert sich sicherlich auch so in meine Selbstdefinition als Storyteller. Ich sagen würde so, da muss schon noch ein bisschen mehr her als nur Drama.
Also was du jetzt mehrfach gesagt hast, ist, dass die Immersion so wichtig ist. Und ich würde da gerne nochmal drauf zurückkommen. Immersion ist für mich so ein mega schwammiger Begriff. Da versteht jeder was anderes drunter. Und es ist auch, wir waren schon beim Subjektiven, es ist auch für jeden anders, was Immersion gilt. Wir hatten vor einigen Monaten mal ein kurzes Gespräch, als du in Heidelberg warst, wir uns unterhalten haben, dass du, wenn man Filmsprache benutzt, ne, also wie die Kamera fährt hier und da, oder die Kamera zeigt das, dass das für dich schon ein Immersionskiller ist. Ne? Also brauche ich jetzt gar, auf den Punkt gar nicht einzugehen, aber nur zu verdeutlichen, dass das unterschiedliche Wahrnehmungen sind, was Immersion ist, was Immersion bereithält. Aber mal ganz konstruktiv gesagt, wie würdest du gerne Immersion am Tisch herstellen? Also was soll die Spielleitung dazu beitragen? Was soll die Gruppe dazu beitragen? Was trägst du selbst dazu bei?
Also Immersion heißt für mich vor allem, dass ich das Gefühl haben will, dass es die Welt wirklich gibt. Ich schiebe mal ganz kurz was ein, weil das eine Sache ist, sozusagen, die mir schon oft aufgefallen ist, weil es da zwei total unterschiedliche Spielleitertypen gibt. Und das nur mal so als so eine kleine Anekdote quasi. Und zwar gibt es die Spielleiter, die am Ende von der Session ihr Zeug einklappen, ihre Komplimente entgegennehmen, freundlich nicken und dann so nach Hause gehen. Und es gibt die, die sozusagen nochmal, keine Ahnung, alles Mögliche erzählen, was sozusagen, was war noch möglich, was hätte man machen können, was haben die Spieler gefunden, was haben sie nicht rausgefunden und so weiter und so fort. Und auch wenn es quält, ich bin da voll bei der ersten Spielleitergruppe. Ich finde das viel besser, dass man einfach sagt, so, das war die Geschichte. Es ist passiert, was passiert ist. Fertig. Ja, dass du einfach sozusagen, dass du kein Metatalk, nicht drüber reden, sozusagen gerne über die Session, sozusagen, wie war es für euch, was hat Spaß gemacht, auch Feedback einholen und so, aber nicht über die Geschichte reden und nicht über die Welt reden und sowas, sondern das alles für sich behalten und einfach nur so als abgeschlossenes Ding nehmen und wegpacken. Und genießen. Weil ich finde, alles sozusagen, was man danach noch erzählt, ist zum Beispiel einfach eine Sache, die baut halt Immersion ab. Ja, ich will nicht wissen, wie die Wurst gemacht ist. Ich will die Wurst essen, so, ja. Und das fällt mir total schwer als Spielleiter, weil man natürlich da tausend Sachen hat, die man gerne noch erzählen würde und so. Aber ich habe mir jetzt echt versucht anzugewöhnen, einfach die Klappe zu halten und das Ding einfach das Ding sein zu lassen, weil ich gemerkt habe, so, dass ich das als Spieler manchmal unbefriedigend, aber auf so eine schöne, nagende Art und Weise unbefriedigend finde. Und auf jeden Fall für die Immersion ist das zum Beispiel, finde ich, ein total wichtiges Ding, dass man einfach das Gefühl hat, so, das war die einzige Art, wie diese Story jemals hätte passieren können. So, weißt du, so. Einfach wie so eine Geschichte, die man retrospektiv anguckt und sagt, so, ja, so ist es halt passiert. Es gibt da irgendwie kontrafaktische Sachen, über die man vielleicht reden kann, aber nicht der Spielleiter. Das können die Spieler unter sich ausmachen. Für der Spielleiter muss da sich raushalten, sozusagen, damit das Ganze halt so diesen Completeness hat einfach. Das ist so zum Beispiel für mich einfach auch so ein wichtiges Ding. Ich will die ganze Zeit das Gefühl haben, dass das halt einfach so ist und dass das Ganze so passiert. Und das, klar weiß ich, das denkt sich jetzt gerade jemand aus, aber das möchte ich so wenig wie möglich bemerken. So, das ist, glaube ich, so das Immersionsding. Und wenn ich merke, egal ob als Spieler oder als Spielleiter, dass gerade die ganze Gruppe da ist und jeder ist voll im Moment und jeder spielt seinen Charakter, weil er quasi voll gefordert ist von der Situation und alles wirkt total zwingend und die Welt dringt auf dich ein und fordert dich. Das ist für mich Immersion. So, und das ist halt einfach, ja, und das geht halt, finde ich, nicht ohne einen Spielleiter, der das bestimmt.
Dann würde ich an der Stelle nochmal eine weitere Nachfrage. Und zwar, du hast jetzt viel davon gesprochen, dass du das Gefühl haben musst für diese Immersion, dass es im Hintergrund eine Geschichte sein muss. Wie ist es denn mit Beschreibungen, die am Spieltisch passieren? Also ich zum Beispiel, also kennst mich ja jetzt, sowohl als Spieler als auch also als Co-Spieler als auch als Spielleiter, ich mache alle meine Beschreibungen direkt improvisiert am Tisch. Ich habe ein relativ klares Bild von der Welt, wie das da aussieht. Einfach weil ich mir vorher sehr viele Gedanken darüber gemacht habe. Ich schreibe mir ganz, ganz selten mal was auf, wie es da tatsächlich aussieht. Meistens wirklich nur für die berühmt-berüchtigte mittlerweile Einstiegsszene, dass ich da tatsächlich mir relativ ausführlich Notizen mache, wie ich mir die Welt, die Szene jetzt gerade vorstelle. Aber sonst passiert sehr, sehr viel so on the fly für meine Beschreibung. Aber ist das dann für dich auch so, dass du sagst, wahre Immersion kommt nur dann, wenn sie tatsächlich vorher vorbereitet wurde oder halt das Gefühl hast zumindest, dass das alles ein nicht im Moment entstehendes Faktum ist, sondern irgendwie halt schon vorweg hätte entstehen müssen?
Nee, das finde ich überhaupt total unproblematisch. Ich glaube, das ist dann einfach nur, solange es da keine Widersprüche gibt und du als Master oder als Co-Spieler oder so das halt einfach im Kopf behältst und dann einfach daraus keine Sachen passieren, über die man hinterher stolpert. Auch das ist nicht schlimm, ne? Wenn da jetzt mal eine kleine Widersprüchlichkeit ist oder so. Ich mache mir jetzt keine Skizze von jeder Architektur, die du beschreibst, um dann hinterher das abzugleichen mit dem, was du in der nächsten Szene sagst. So, das finde ich, glaube ich, das ist total okay. Darum geht es echt gar nicht. Es geht echt nur so darum, dass man das Gefühl hat, es ist eine Idee dahinter, die sich durchzieht. Dass du halt nicht so Lost-Sachen hast, weißt du, die einfach so nur schöne Beschreibungen und nur spannende Szenen und irgendwann verlierst du halt das Vertrauen, dass der Autor, der Spielleiter oder auch meinetwegen die ganze Gruppe eigentlich wirklich ein Konzept hat, was da wirklich passiert. Und dass du eigentlich die ganze Zeit nur so dich im Kreis drehst und dich eigentlich irgendwie so dir selbst einen vormachst. So. Das ist halt so das, was ich als Gefahr sehe. Nicht, also wenn man die Beschreibung aus dem Hut zaubern kann, ist das total cool. Ja, also mache ich auch ständig und finde ich auch komplett legitim.
Vielleicht zu dem, was du gerade beschrieben hast, so ein bisschen als Negativszenario. Willkommen in meiner Kampagne zu Bosk. Genau so war es. Wunderschöne Beschreibung, aber es ist überhaupt nichts passiert. Vielleicht dann noch als letzten Punkt für mich, um das abzubinden. Wann wird es denn so richtig schlimm für dich? Also wann ist der Immersionsbruch so stark, dass du sagst, so, du kannst dich überhaupt nicht mehr reinfühlen, du kannst dich nicht mehr reinversetzen in deine Rolle, du kannst der Geschichte nicht mehr folgen. Also ab wann ist so ein Punkt erreicht, wo du sagst, du als Storyteller fühlst dich jetzt nicht mehr wohl in der Gruppe?
Wenn so mechanische Dinge Überhand nehmen und das Ganze quasi so ein bisschen zu so einem, ja, zu so einem Brettspiel wird oder so einem Roguelike. Weißt du, wo man das Gefühl hat, es wird es einfach nur so auf so einem Generatorkasten gedrückt und dann wird der nächste Raum generiert und dann geht es weiter. Es ist nicht so, dass ich das total schlimm finde, ja. Ich sitze immer noch gerne mit meinen Freunden an den Tisch und trinke Bier und lache und roll Würfel. Aber da verliert mich dann sozusagen der Rollenspielaspekt. Da habe ich dann nicht mehr die Kraft, mich dann noch da reinzustürzen. Und dann ist es halt irgendwie eher so ein bisschen brettspielig. Das ist bei mir oft der Fall, wenn irgendwelche Dungeons ins Spiel kommen oder so. Ja, das Gefühl hast wirklich so, du gehst nur noch so von Raum zu Raum. Es ist einfach nur noch so jeden Abend hier eine Challenge. Das ist nicht die schlimmste Art, seine Zeit zu verbringen. Und ist auch nicht so, dass ich dann irgendwie total enttäuscht bin. Es ist halt nur nicht so das, was mich am meisten kickt oder weswegen ich angefangen habe, Rollen zu spielen. So. Genau. Und das nächste wäre halt, ja, also was mir noch nie passiert ist, ist, dass das Ganze halt wirklich so vage geworden ist, dass ich das Gefühl hatte, dass ich halt nur noch Impro-Theater mache. Das ist mir zum Glück noch nie passiert. Das wäre aber auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, okay, dann, keine Ahnung, bereite dich doch mal eine halbe Stunde vorher vor, Meister oder so. Aber das, wie gesagt, hatte ich noch nie. Aber dieser andere Aspekt, so dass man das Gefühl hat, man spielt ein Roguelike, das schon, ja.
Wie wichtig ist dir denn als Storyteller dann das ganze Thema Regeln oder Immersion durch Regeln, die dann gewisse ja, Aspekte wie Tödlichkeit oder Harnmaster, Krankheiten, die du dir einfangen kannst oder was auch immer simulieren? Ist das auch ein Aspekt und vor allem auch die Story, die sich dann aus solchen Regeln ergibt? Ne? Ich meine, das spielt sich ja doch ganz anders, wenn man an einer Wundinfektion gerade stirbt, als wenn man jetzt, keine Ahnung, selbst bestimmen kann, ob man überhaupt verletzt wird im Spiel. Sind Regeln für dich wichtig und profitierst du von Regeln als Storyteller oder sind die eher hinderlich für dich?
Ich habe da total ambivalentes Verhältnis zu Regeln, weil ich finde auf der einen Seite total geil, wenn so ein Würfelwurf halt einfach schicksalsentscheidend ist und einfach, weil das fühlt sich auf der einen Seite total echt an. Ja, du würfelst das und dann ist das passiert. Das hat sich jetzt nicht jemand ausgedacht und irgendwie willkürlich entschieden, sondern der Würfel hat das gesagt und dann ist es Schicksal. So, ja, das hat irgendwie so eine, das fühlt sich auf der einen Seite realer an. Auf der anderen Seite sind Regeln natürlich auch irgendwas, was das Spiel halt irgendwie total zerfasern können. Und ich glaube, ich würde deine Frage so beantworten, ich sagen würde, ich bin mit total unterschiedlichen Sets an Regeln zufrieden. Ich bin okay mit 5e. Ich finde aber auch sowas wie 1w6 Freunde ultra geil, was einfach wirklich das knappste und coolste System überhaupt ist. Und bin jetzt momentan super happy mit allen Powered by the Apocalypse Sachen, die ich so lese oder spiele. Aber ich finde, Regeln müssen auf jeden Fall so sein, dass man sie komplett einhalten kann, weil da bin ich vielleicht echt ein bisschen special. Aber ich finde, in dem Moment, wo du halt einfach Regeln, die da sind, total skippst und nicht benutzt oder sogar vielleicht falsch benutzt oder ignorierst, würde das schon an meiner Immersion knabbern, weil ich dann sagen würde, ja, aber das ist jetzt ja vielleicht gar nicht wirklich so passiert, sondern das ist ja vielleicht irgendwie, eigentlich wäre es ganz anders. Genau, das heißt, ich würde sagen, Regeln sind mir völlig egal. Ich finde, wenn man sie hat, dann sollte man sie auch benutzen und wenn sie sich nicht benutzen lassen, sollte man vielleicht auf ein anderes Regelsystem wechseln.
Sehr smart. Ich habe nur eine kurze Nachfrage, weil du gesagt hast, mit PBTA findest du cool. Also bei vielen PBTA-Systemen ist ja gerade das, was du so als zentralen Punkt für dein Storytelling ausgemacht hast, nämlich halt das Existieren einer vom Spiel selbst erstmal unabhängigen Welt und so ein Narrativ. Das ist ja ganz oft bei PBTA nicht so, sondern dass sie sagen, also wir haben ja halt erst einfach eine Ausgangssituation und alles andere ergibt sich dann aus dem Spiel. Und dann kommt das hinzu, was du mit den Würfeln gesagt hast, ne? Dass halt die Würfel dir helfen, die Geschichte zu erzählen. Und da gibt es halt diese Moves, die dann halt immer wieder so das narrative Chaos sozusagen so neu erschaffen. Ne? Deswegen finde ich das ganz interessant, dass du sagst, dass PBTA dir da auch hilft beim Storytelling oder dass zumindest dir nicht im Wege steht, zumindest in der Form, das darzustellen, wie du es dir vorstellst.
Ja, ich finde das einfach, ich finde das gar nicht so, so widersprüchlich, weil ich finde, dass die Regeln sind halt relativ einfach und ich mag schon ein Rollenspiel, wo halt das meiste von den Spielern und dem Spielleiter kommt und jetzt nicht halt nur so Regel abarbeiten ist. Und ich finde, was die halt oft machen, ist, dass die halt sich vorher überlegen, was für eine Art von Geschichte möchten wir erzählen, wie soll die werden, was brauche ich dafür und was brauche ich dafür nicht. Und dann machst du halt nur noch die relevanten Sachen und lässt alles weg, was du halt nicht brauchst. Und das finde ich eigentlich optimal so.
Also grundsätzlich kann man aber damit festhalten, dass durchaus ein Regelsystem, wenn es gut geschrieben ist und dadurch auch sicherlich gut spielbar, für dich zur Immersion beiträgt und dadurch eigentlich dein Storytelling gut unterstützt, richtig?
Ja, ich glaube, man kann es mal so zusammenfassen. Ich bin einfach echt auch schon wahrscheinlich so ein alter Sack, der einfach mit alten Geschichten, mit Kaufabenteuern groß geworden ist, mit Regelsystemen und wo es einen Spielleiter gab und der hieß damals noch Meister und Spielern und alles, was davon allzu sehr abweicht, habe ich keine Lust mehr, mich zu beschäftigen.
Und ich bin ja nun mal auch aus der gleichen Rollenspielergeneration wie Kalle und also ich bin schon auch so ein bisschen sozialisiert in dieser Rolle als der Spielleiter, als derjenige, der die Story liefert. Das macht mir auch Spaß, aber es macht mir halt nicht genug Spaß, das nur zu machen. Und deswegen versuche ich halt immer so ein bisschen beides zu machen. Also ich habe immer eine Story, ich habe immer was passiert, aber es ist immer offen für das, was die Spielerinnen und Spieler tun. Und es wird immer was passieren, egal was die Spielerinnen und Spieler tun. Wenn sie nichts tun, dann geht die Story halt so weiter, wie ich mir das im Hinterkopf so denke, beziehungsweise wie ich mir das im Moment, basierend auf dem, was ich mir vorgestellt habe über meine Welt, jetzt logisch wäre für mich in meiner Rationalität, in der Rationalität der Welt, dass die Story halt so weitergeht. Und wenn die Spielerinnen und Spieler halt aktiv werden, wenn die Charaktere aktiv werden, wenn die etwas tun, dann verändert sich sozusagen der Fluss der Welt in die Richtung oder in die andere Richtung.
Genau, das ist ja eigentlich genau der Sweet Spot, um den es einfach auch geht. Solange halt sozusagen es eine Story gibt, ja, die im Hintergrund passiert, ob du was tust oder nicht, ist ja sozusagen diesem Itch schon genügend getan. Und ich wollte einfach mal ganz kurz sagen, dass jetzt so ein bisschen, ja, diese Storyteller-Geschichte, als ich mich da jetzt selbst definiert habe, ist ja auch so ein bisschen so eine Ontologie. Auf der einen Seite zum Beispiel bin ich ja jetzt auch in deiner Gruppe und probiere auch das sozusagen so ein bisschen abzulegen, ja, und einfach da sozusagen mich auf was anderes einzulassen und das auch als ein Wachsen wahrzunehmen, also nehme ich das als sowas wahr, als eine neue, coole Sache. Und auf der anderen Seite gucke ich mir auch schamlos Sachen ab, die ihr macht. Stichwort so Lazy Game Mastering, auch wenn das jetzt sich so ein bisschen abfällig anhört, aber ihr wisst, was gemeint ist. Und das sozusagen auch, wenn ich leite, reinzubringen und da einfach mal ein bisschen mich zu entspannen, durchzuatmen, mal ein bisschen zu improvisieren und mehr mit den Spielern zu spielen, als sozusagen zu versuchen, irgendwie 200 Storyfäden im Kopf zu behalten und die ganze Zeit super gestresst zu sein. So, also das heißt, genau, also in beiden Rollen, sowohl als Spielleiter als auch als Spieler, versuche ich ja auch sozusagen, das so ein bisschen darüber hinauszuwachsen und das einfach auch so ein bisschen, ja, einfach von euch abzugucken und zu gucken, was gibt es noch links und rechts und was kann man sich von anderen Arten zu leiten oder zu spielen auch abgucken und eine noch bessere Erfahrung haben.
Aber was ich trotzdem noch mal gerne, David, unter uns kurz noch mal besprechen wollen würde, ist jetzt aus dem, was Kalle gesagt hat, meine Frage noch mal zurück. Traumspieler oder Albtraumspieler? Also wie gehen wir damit um? Was ist jetzt unser Learning daraus? Und ich will hier nicht in eine Rechtfertigung, wer hier das gerade schon das für Kalle beste Abenteuer leitet, sondern wirklich mal ganz offen und abstrakt fragen, welche Tipps hast du, David? Wie geht man damit um? Kalle hat schon so ein bisschen betont, lazy Spielleiter, ein bisschen lockerer werden, aber vielleicht hast du, David, wirklich mal ganz konkret nochmal Tipps für Spielleiter, wie sie mit diesem Druck umgehen können.
Ja, ich würde sagen, ganz am Anfang steht, wie immer, ganz offen darüber sprechen. Also erstmal sich bewusst machen, ich habe so jemanden in der Gruppe oder vielleicht die ganze Gruppe besteht daraus, habe ich auf sowas überhaupt Lust? Habe ich Lust, diese in Anführungszeichen Verantwortung, in Anführungszeichen diesen Druck halt zu übernehmen, mich dem auszusetzen? Habe ich Lust, so viel Energie reinzusetzen in diese ich sage jetzt mal, Anforderungen oder in dieser Anspruchshaltung, ich möchte eine Story präsentiert bekommen. Wenn ich darauf keine Lust habe als Spielleiter, dann muss ich mir was anderes ausdenken. Dann muss ich mit den Spielern sprechen und muss sagen, cool, dass ihr so darauf so Bock habt, aber das kann ich nicht leisten, aus welchen Gründen auch immer. Also ich glaube, das ist so der allererste Punkt. Der zweite Punkt ist, idealerweise hat man selbst Spaß dran. Also idealerweise ist man halt selbst ein bisschen Storyteller hat viele kreative Ideen, also zumindest denkt man, dass sie kreativ sind und hat Lust, die so ein bisschen auszuarbeiten und hat Lust, die dann auch zu einem wie auch immer gearteten Ende zu bringen. Ich glaube, das ist so das Zweite. Und wenn das tatsächlich nicht der Fall ist, dann return to first point, also einfach wieder offen besprechen. Und dritter Punkt ist tatsächlich dann einfach sich hinzusetzen, eine Kampagne, eine Story sich auszudenken, die Story auch immer wieder weiter zu spinnen, immer wieder zu überlegen, okay, was passiert jetzt auf Basis der Aktion, die die Spielerinnen und Spieler in der Handlung vollführen, was passiert daraus, was passiert dafür für die Welt, was passiert da für den Plot, den ich mir ausgedacht habe. Und viertens, und das ist vielleicht das Wichtigste, tatsächlich auf, und darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen, auf die Kreativität der Spieler eingehen, der Storyteller eingeht, ihre Lust auch am Geschichtenerzählen aufzugreifen und aus ihrem Charakter tatsächlich neue Stories zu generieren, aus ihren Handlungen immer wieder neue Stories zu generieren, wenn irgendwie klar wird, beispielhaft, es gibt irgendeine Szene, wo eben der Storyteller ganz intensiv Rollenspiel begriffen war mit einem NSC, daraus irgendwas Neues generieren zu lassen. Also immer wieder so die Augen und Ohren offen zu halten, wo bieten sich neue Plotlines an, wie kann ich die aufnehmen, wie kann ich die weiterführen, wie kann ich die ausarbeiten, wie kann ich die vielleicht in den Hauptplot einzuarbeiten oder in den Metaplot oder in irgendwelchen Nebenplots, einfach immer wieder mit Augen und Ohren offen zu sein und das mit einzubeziehen und genau, das wären so meine vier Tipps.
Kalle, wie siehst du denn das, wenn du es den David gehört hast? Würdest du das reflektieren, was dich am Tisch glücklich macht?
Ja, ich glaube, ich hätte zwei Tipps für Spielleiter, was die Storyteller angeht. Das erste wäre, entspannt euch. Also ihr müsst ja nicht immer quasi in jeder einzelnen Session wer weiß wie viel Story haben. Ja, manchmal ist ja einfach sozusagen so der nächste Kampf oder das von A nach B kommen einfach schon ausreichend. Die Gefahr ist halt nur dann, wenn das irgendwie alles so dünn wirkt. Das heißt, wenn ihr irgendwie alle 3, 4, 5 Sessions mal irgendwas habt, was sozusagen diesen Metaplot irgendwie vorantreibt oder was irgendwie einem das Gefühl gibt, wir arbeiten hier wirklich an was, reicht das völlig aus. Also habt nicht das Gefühl, ihr müsstet jetzt die ganze Zeit nur Clues liefern oder so. Ihr müsst einfach nur den Leuten das Vertrauen geben, dass da was im Hintergrund passiert und dass sie nicht die ganze Zeit hier, wie gesagt, nur ein Roguelike spielen. Und das andere ist, keine Ahnung, nehmt euren Storyteller und lasst den Spiel leiten. Das ist, glaube ich, auch das Ziel. Ich glaube, die Leute, die am meisten auf so Geschichten stehen und sowas, die haben eigentlich auch so viele Ideen, die könnt ihr auch einfach eure Spielleiter sein lassen und dann lehnt ihr euch zurück und lasst die mal machen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die gut passen würde.
Aber nochmal ernsthaft gefragt, also wir haben jetzt viel von der Perspektive des Spielleiters gesprochen und klar, das ist hier jetzt auch ein Spielleiter-Podcast, aber ich würde es ganz gerne nochmal umdrehen. Was bringst du als Storyteller mit in eine Kampagne, von der A, die Spielleiter, aber auch die Spieler profitieren? Wie bringst du dich da insbesondere ein? Was würde der Geschichte, was würde der Kampagne fehlen, wenn du oder jetzt nicht du persönlich, aber halt du als Storyteller nicht dabei bist?
Einfach jemand, der super committed ist, der wahrscheinlich die ganze Sache auch ein bisschen ernster nimmt als die anderen Leute. Jemand, der wirklich Bock drauf hat und wirklich da voll mit dabei ist. Also ich glaube, ein Storyteller, der auf der Fährte von einer coolen Geschichte ist, der ist halt einfach, ja, der ist halt einfach all in. Der ist halt hundertprozentig dabei und der wäre nirgendwo lieber gerade als bei dir am Tisch und deinen Lippen lauschend. Und ich finde, das ist ja auch Gratification. Also da, keine Ahnung, wenn du einen Storyteller befriedigen kannst, dann hast du ja einen großen Fan da am Tisch.
Olli, und damit hätte ich auch eine Antwort auf deine Frage. Albtraum oder Traumspieler? Und ich würde schon sagen, einen Storyteller am Tisch zu haben, ist ein Traum. Ist tatsächlich eine grandiose Sache, genau aus den Gründen, die Kalle gebracht hat. Nicht nur, dass er dich dazu bringt, besser zu werden, dass er dich dazu bringt, irgendwie coolere Geschichten dir auszudenken, so ein bisschen vielleicht. Also, wir haben es jetzt als Ganze als Druck benannt, aber ich finde es tatsächlich eher so ein bisschen auch ein Anreiz, einfach halt so ein bisschen sportlich gesehen, ne? Also, das Ganze so ein bisschen ernst zu nehmen und dir wirklich um diese narrative Aspekte, um diese Story-Aspekte in deiner Geschichte tatsächlich noch mehr Gedanken zu machen. Und halt vor allem auch einfach diese Begeisterung, Commitment, Engagement und der Hype-Train. Ich bin 100% bei Kalle. Ich glaube nicht, dass es mehr Hype-Train gibt als einen engagierten und begeisterten Storyteller am Tisch. Vielleicht noch einen anderen Schauspieler, aber ansonsten, also ich glaube schon, dass das so ganz, ganz viel mitbringt in die Kampagne. Deswegen, Antwort ist Traumspieler.
Das ist ja ein schönes Plädoyer für den Storyteller und auch, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Also ich hoffe, dass wir hier ein ganz gutes Bild davon geben konnten, was den Storyteller begeistert am Tisch, wie man damit umgehen kann, was sozusagen auch das Potenzial ist, was ein Storyteller an den Tisch mitbringt. Gleichzeitig eben auch nochmal die Schlussworte von Kalle. Macht euch nicht zu sehr Druck, ne? Es geht nicht darum, dem Storyteller für jeden NSC, den man begegnet, noch die 17. Plotwendung schon im Vorfeld zu wissen, sondern es geht letztendlich einfach darum, ihm das Gefühl zu geben, dass die Welt lebt, dass mehr dahinter ist, als man sehen kann und einfach, glaube ich, diesen Appetit zu machen, zu entdecken und eben nachzuforschen, das Gefühl zu geben, dass es da was gibt, dass es da Türen gibt, die man aufstoßen kann und nicht alles nur wie Kulisse dahin plätschert und dahinter ist nichts als Holzgestelle und irgendeine schäbige Lagerhalle in Downtown LA sozusagen. Das ist, glaube ich, die Erkenntnis daraus. Vielen Dank, lieber Kalle, dass du dabei warst und uns da dich geöffnet hast und da mal hinter die Kulissen und in die Psyche des Storytellers hast blicken lassen. Und damit sind wir, glaube ich, auch schon am Ende der Geschichte. Und David, mach du doch den Schluss, weil ich immer nicht weiß, wo wir hinmailen müssen.
Ja, sehr, sehr gerne. Auch von mir ganz herzlichen Dank, Kalle. Schön, dass du dabei warst. Wie immer sehr schön. Freue mich auf deinen nächsten Besuch. Und danke an euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns an den bekannten Orten. Gebt uns ein Like. Lasst gerne eine Bewertung da. Ist wichtig für uns. Macht uns auch einfach Freude, mitzukommen, wenn euch unser Kram gefällt. Sagt uns aber natürlich auch, wenn es euch nicht gefällt. Und das macht ihr am besten über E-Mail 2b12podcast@mail.de oder als einen Kommentar bei YouTube. Und ja, sagt uns, wie ihr das handhabt mit dem Storyteller. Und sagt uns natürlich auch gerne, wenn ihr andere weitere Ideen habt für Themen, Fragestellungen, die uns weiterbringen auf dem Weg, die besten Spielleiter der Welt zu werden. Wir freuen uns sehr darauf, von euch zu hören und wünschen euch ganz viel Spaß beim Spielleiten bis dahin. Das bin ich, der David.
Und der Oliver.
Und diesmal der Kalle.